SRF Audio. Im Rendezvous geht es um eins in den Sommerwochen, um Grenzen, um Menschen, die an Grenzen gestoßen sind und diese überwunden haben. Unser Gast diese Woche stieß immer wieder an Grenzen des Machbaren, an Grenzen des Denkbaren. Erwin Thomas Kinder erkrankten an allergischem Asthma. So kam er auf die Idee, das eigene Chalet auszuhöhlen und umzubauen, ohne Leim und ohne Chemikalien. Die Kinder genasen. Inzwischen hat Thomas eine Holzbaufirma, die in 33 Ländern tätig ist. Das Geheimnis des Erfolgs, die Häuser aus Massivholz sind autark und das Raumklima stabil. So besteht zum Beispiel auch das extrem temperaturempfindliche österreichische Filmarchiv, in dem noch die alten Filmrollen lagern aus Massivholz, in einem besonderen Verfahren in Thomas' Werkstatt hergestellt. Die Temperatur im Gebäude ist konstant bei 2,5 Grad, und zwar ohne Lüftung, ohne Heizung und ohne Kühlung. Aber bei einem Königsschloss aus Holz oder einem Filmarchiv hört die Geschichte des Holzbaupioniers nicht auf. Er träumt davon, Hochhäuser zu bauen, wie er im dritten Teil des Gesprächs verrät.
Das Größte, was wir bislang gebaut haben, war das Rathaus der holländischen Stadt Venlo. 11 Geschosse, über 1000 Büroarbeitsplätze in einem Haus.
Da sind wir gleich bei der Frage Brandgefahr.
Besser wie Stahlbeton.
Klingt das?
Verrückt.
Ist ja.
So. Klingt verrückt, ist aber so. Wenn man sagt, Holz brennt, Beton brennt nicht, wie geht das? Jeder Feuerwehrmann weiß, wenn eine Betonhalle brennt, darf er nicht mehr reingehen, weil es gibt einen Temperaturpunkt. Wenn der im Inneren des Betonträgers oder der Betonplatte erreicht wird, wird der Stahl butterweich und es bricht runter. Wenn Sie volles Holz haben, passiert gar nichts. Da verkohlt die Oberfläche und zwar ganz, ganz langsam berechenbar. Die verkohlt normalerweise mit 0,5, 0,6 Millimeter pro Minute. Jetzt berechnet man 0,7, dann ist man auf der sicheren Seite. Und ich mache einfach das, wenn ich so, zum Beispiel sage, ich möchte für die Feuerwehr eine Stunde Zeit zum Löschen und dass alle Menschen rauslaufen und so weiter. Stunde hat 60 Minuten, mache ich 0,7 mal 6, mache ich es 4 cm dicker. Und ich kann rundherum eine Stunde Vollbrand haben und in dem Raum passiert nichts. Weder Rauch noch Hitze noch sonst was. Und Holzhäuser waren früher gefährlich, sind ja ganze Dörfer abgebrannt, ganze Städte.
Genau.
Weil man früher nicht so konstruieren konnte, dass Flammen und Rauch nicht durch die Ritzen, durch die Fugen durchkommen. Und Holz brennt gut, wenn es sozusagen wie ein Scheiterhaufen ist, wenn es dünn ist und von Luft umspült ist, kreuz und quer. Drum ist ein Leichtbau, Holzleichtbau, Ständerbau, ist im Brandfall nicht so optimal. Aber in dem Augenblick, wo ich Holzmassivbau betreibe, bekomme ich Brandsicherheitswerte, die in vielen Fällen, zum Beispiel bei Decken, besser sind wie Stahlbeton, so unglaublich es klingt. Weil dort beim Beton geht nach kurzen Zeiträumen die Hitze durch die ganze Platte, weil ja die Stahlarmierung die Hitze sozusagen durchtransportiert. Wenn ich da 1000 Grad Brand habe, kann es sein, dass ich im Nachbarraum, obwohl keine Flammen durchgehen und die Betonplatte nicht brennt, dass ich nach einer halben Stunde an bestimmten Punkten, wo die Armierung drinnen liegt, 400, 500, 600 Grad habe und bei 600 Grad brennt dann dort der Kasten, der dort steht, oder der Vorhang, oder die Installation, die Steckdose. Das kann beim Holz nie passieren, dort geht keine Hitze durch. Und deshalb ist es sicherer wie jeder andere Baustoff.
Und das heißt, zwischen diesen Lagen, die Sie genannt haben, haben Sie auch nichts. Sie haben nicht irgendwie einen Dämmstoff. Und auch die Wände, die Decken, die sind nicht behandelt.
Das ist massives Holz, genau. Das ist massives Holz. Das Einzige, was wir natürlich machen, ich kann innen, muss ich nicht überall die Holzoptik haben. Ich kann natürlich eine weiße Wand haben, wo ich einen Lehmputz drauf.
Also auch ein Naturmaterial, das auch atmet quasi.
Selbstverständlich. Und selbstverständlich, ich sage, ich möchte auch nicht sagen, dass Beton per se schlecht ist. Fürs Fundament, die Holzhäuser haben auch ein Betonfundament. Das heißt, die Kombination mit anderen Materialien, die ist nicht nur nicht schlecht, ist auch erwünscht in vielen Fällen. Aber eben alles an dem Platz, wo es am besten ist. Dort, wo ein Mensch umhüllt wird, ist Holz am besten. Dort, wo es darum geht, hohen Druck auszuhalten oder den feuchten Kontakt mit der Erde auszuhalten, ist Beton besser. Also jeder Baustoff hat seine eigene Qualität.
Und um jetzt nochmal zurückzukommen auf dieses Filmarchiv, das eine konstante Temperatur von 2 oder 2,5 Grad Celsius hat. Wie haben Sie denn das gelöst, dass das genau auf diese Temperatur kommt?
Wir wussten dann aus der Ameisenforschung, genau, das haben wir zuerst, sind wir weggekommen. Wir wussten aus der Ameisenforschung, dass diese Eigenschaft des Holzes, über einen Monat lang nicht auszukühlen, die Temperatur ganz langsam zu verändern, dass das, wenn man es richtig verwendet, den großen Vorteil bietet, dass ich diese Temperaturextreme drinnen nicht wegklimatisieren muss. Sprich, wenn es extrem heiß wird draußen, bleibt es drinnen trotzdem kühl. Ich muss nur dafür sorgen, dass ich nicht zu viel heiße Luft reinlasse. Nicht mehr als nötig. Und umgekehrt dasselbe bei der Kälte. Also ich kann mit der Trägheit der Baukonstruktion, wenn ich es richtig mache, die Heizlast- und Kühllastspitzen wegbringen. Und das ist der springende Punkt. Wir müssen ja heute in jedem Haus, egal ob Minergiehaus oder Niedrigenergiehaus oder egal welches Haus das ist, bauen wir Heizungen ein, die eigentlich für nur ganz wenige Tage im Jahr richtig ausgelegt sind. Die Heizung ist für die 10 kältesten Tage im Jahr ausgelegt. Den Rest der Zeit brauche ich es nicht, weil es ja wärmer ist. Oder ist sie zumindest die Heizung zu groß oder sie läuft gar nicht. Und das ist ja eigentlich eine dumme Lösung, eine Maschine zu bauen, die ich nur 10 Tage brauche und 350 oder 340 Tage im Jahr ist sie zu groß. Und die Ameisen lösen dieses Problem eben damit, dass sie sagen, die Heizlastspitze und die Kühllastspitze, da hole ich mir die Energie aus dem Holz, aus der Bausubstanz. Und das haben wir gelernt. Wir haben dann die Spitzen so weit reduzieren können, dass wir gesagt haben, nicht nur die Spitze der 10 Tage, sondern wir bringen mehr als die Hälfte der Heiz- und Kühllastspitze weg. Und dann noch mehr. Und dann braucht man plötzlich zum Heizen und Kühlen nur mehr einen ganz, ganz kleinen Eintrag. Und wenn ich jetzt ein Bürogebäude habe und jeder seinen Computer einschaltet, dann habe ich schon unglaubliche Heizung. Das könnte zum Beispiel schon ausreichen. Und zum Kühlen braucht man nur mehr ganz kleine Kühlmaschinen. Beim Filmarchiv haben wir ein kleines Aggregat, so groß wie ein Kühlschrank. Und das läuft, wenn die Sonne aufs Dach scheint, mit der Solarenergie vom Dach. Punkt. Und ich habe eine Insellösung.
Also man ist dann unabhängig.
Man ist dann unabhängig. Und das ist in Zeiten wie diesen extrem wichtig. Das sehen wir ja jeden Tag, dass diese zentralen Abhängigkeiten nicht nur bei der Energieversorgung unheilsvoll sind. Haben wir jetzt ja gerade gesehen. Ich denke zurück, wie diese Corona-Geschichte losging. Und dann ist man draufgekommen plötzlich, dass es in ganz Europa bestimmte Produkte nicht gibt, die wir dazu brauchen. Und dann hat es geheißen, aus China kommen sie nicht mehr. Und das ist natürlich wichtige Versorgungen an einen Strang zu hängen, der am anderen Ende der Welt sich befindet. Das ist nicht klug. Das ist einfach, das ist nicht gut.
Sie produzieren deshalb ja ziemlich regional und lokal. Wie haben Sie das gelöst?
Ja, wir versuchen, es gibt natürlich viele Dinge, die kann man nicht in jedem Dorf oder in jedem Handwerksbetrieb machen. Forschungsarbeit bleibt immer zentral, zum Beispiel. Also wir versuchen, all das, was so regional zu machen, wie es nur geht. Wenn ich in der Schweiz ein Haus baue, dann kann ich das mit Schweizer Holz machen. Wir haben das jetzt, ist ein Produktionswerk an der Schweizer Grenze bei Basel, noch in Deutschland, aber wir versuchen da eben immer näher an die Märkte zu rücken. Das ist natürlich auch ein Prozess, der Schritt für Schritt geht und man braucht, um in einer bestimmten Region eine Fertigung zu bauen, einen bestimmten Absatz. Und da muss einmal eben ein bestimmtes Volumen entstehen. Aber das ist genau die Philosophie, die wir verfolgen. In Skandinavien Lizenz, nicht die Häuser nach Skandinavien liefern und so weiter.
Heute bauen Sie ja Ihre Häuser in zahlreichen Ländern. Sie haben jetzt schon zwei genannt. Laut einem Eintrag, den ich gefunden habe von 2015, waren es 33 Länder. Muss ich das vorstellen? Holzhäuser der Marke von Erwin Thoma in 33 Ländern. Und Sie haben am Anfang gesagt, das hätten Sie nie gedacht. Nein. Gibt es eigene Bauten, auf die Sie noch heute stolz sind, jetzt neben diesem Filmarchiv, das Sie uns vorhin genannt haben?
Wir haben natürlich schon ganz spektakuläre Bauten gemacht. Ich erinnere mich an eine Kirche in Japan, die diese schlimmen Erdbeben, wir haben in Japan, habe ich 30 oder 40 Baustellen gehabt, die haben alle das Fukushima-Erdbeben ohne Schaden überstanden, muss man sich vorstellen. Und da war eine Kirche dabei. Oder eben, das ist ein ganz großes Rathaus in Venlo. Das sind schon spektakulär. Wir haben die ersten großen Holzhotels in Europa, vielleicht sogar weltweit gemacht. Mit neuem Standard, Schall, mit einem guten Schallstandard und so weiter. Also viele Bauten. Ich war der Erste, der in einer Großstadt, damals in Hamburg, Gebäudeklasse 5 nur mit Holz, ohne Verkleidung, ohne Gips, ohne irgendeine Brandschutzverkleidung, nur mit Holz gemacht hat und das nachweisen konnte, in technischen Brandschutz nachweisen, dass das sicherer ist, wie wenn man es anders baut. Also wir haben schon viel Pionierbauten gemacht, die uns sehr stolz gemacht haben. Aber wenn Sie mich fragen, was für mich so die beeindruckendsten Gebäude waren, da muss ich sagen, ich habe eine ganze Reihe von Häusern gebaut, wo nachher Menschen gekommen sind, Eltern mit Kindern, die Allergie hatten, so wie es bei uns war, und gesagt haben, die sind jetzt gesund. Das hat mich immer am meisten bewegt. Und einmal hatten wir den Fall, da haben wir für eine Familie ein Haus gebaut, ein Wohnhaus, und da waren die zwei Eltern am Abend weg und die zwei Mädchen haben im Kinderzimmer oben geschlafen, dann ist im Erdgeschoss ein Vollbrand ausgebrochen. Und es hat unglaublich. Da war so, waren so geschäumte Sofas drinnen, das ist ja wie Erdöl. Und das hat voll gebrannt. Und erst nach relativ langer Zeit, also das war länger wie eine Viertelstunde, im Vollbrand hat die Feuerwehr die zwei Mädchen oben aus dem Schlafzimmer geholt und die waren vollkommen unversehrt. Das Feuer konnte nicht in keiner Weise darauf, was unten im Raum ausgebrochen ist. Und dann hat uns der Feuerwehrhauptmann gesagt, wenn das irgendein anderes Holzhaus gewesen wäre, wären die Kinder tot gewesen. Und das sind natürlich Bauten, die sind mir ganz besonders im Kopf geblieben, weil darum geht es, dass man letztlich mit dem, mit seiner Arbeit dem Leben dient. Und das ist eigentlich für mich, das waren für mich so die größten Glücksmomente.
Holz ist ja schon ein besonderes Material. Ich habe auch gesehen, dass es offenbar, dass Holz offenbar auch abhörsicher sein kann.
Ja, das ist verrückt. Das ist eine verrückte Geschichte. Ich habe, wie wir in den 90er Jahren so begonnen haben, Ende 90er Jahre, 1990er Jahre, da gab es ja damals, war auch die Mobilfunktelefonie am Anfang. Und da habe ich so ein erstes Mobiltelefon gehabt, war natürlich super praktisch, dass man plötzlich auf der Baustelle telefonieren und organisieren konnte. Und da ist mir aufgefallen, bei damals noch schwächerer Funkfrequenz, wenn ich in mein Holz-100-Haus gehe, funktioniert das Handy nicht mehr. Dann habe ich einen Forschungspartner gesucht und habe ihn gefunden an der Deutschen Militäruniversität in München. Da waren die Strahlungsexperten der Deutschen Bundeswehr. Und wir haben das untersucht. Und die konnten es selbst nicht glauben, dass solche Holzwände vollkommen strahlendicht für Hochfrequenzstrahlung sind, auch für das neue G5-Netz. Und das hat natürlich eine Relevanz für Leute, die sensibel sind oder das an ihrem Schlafplatz nicht möchten. Und die Militärs haben aber sofort gesagt, das ist super, da können wir abhörsicher bauen.
Das hätte das Frau hat, Merkel gebraucht.
Ja, naja, diese verrückte Geschichte, da gab es ja dann die Geschichte mit dem Snowden genau und die hat damals gesagt, jetzt schreibe ich ihr einen Brief, dass sie jetzt reif fürs Holzhaus ist, aber sowas wird nicht beantwortet. Das war natürlich ein Spaß.
Das war ein Podcast von SRF.